Ich bete. Danke, dass du groß bist und dass du, großer Gott, dich klein gemacht hast und in diese Welt gekommen bist, weil du uns liebst. Und danke, dass du jetzt da bist. Und so komm und öffne unseren Verstand, unseren Ohr, unser Herz, unsere Hände und Füße für dich, für das, was du möchtest. Dass wir es hören, verstehen, dass wir es begreifen und dass wir es tun. Amen. Ich möchte euch heute mitnehmen nach Korinth, ins antike Korinth. Ihr seht ja so eine Zeichnung, wie es vielleicht so ausgesehen haben könnte. Eine Hafenstadt und ein Schmelztiegel. Menschen aus unterschiedlichen Kulturen kommen zusammen und leben dort. Aus unterschiedlichen Schichten, mit unterschiedlichen Lebensentwürfen, mit unterschiedlichen Religionen. Und alle kommen sie zusammen. Und das bringt ganz viele Chancen, ganz viele Möglichkeiten in dieser Vielfalt. Und natürlich bringt es auch Spannungen mit sich. Zumindest in der jungen christlichen Gemeinde, die sich dort in Korinth gebildet hat, gibt es Spannungen. Auch dadurch, dass so viele unterschiedliche Menschen zusammen sind. Es gibt richtig heftige Spannungen, Streitigkeiten. Und man merkt es immer wieder, wenn man die Korintherbriefe liest, wie Paulus versucht, da irgendwie Klarheit in die Fragen hineinzubringen, die Leute damals hatten. Also die Probleme waren vielseitig, vielfältig. Eins war das typische Problem einer fast jeden jungen Gemeinde der damaligen Zeit. Es gab Juden in der Gemeinde, die Christen geworden sind und aber ihre jüdische Tradition mitgebracht haben. Und es gab Menschen aus anderen Religionen, die auch Christen geworden sind und mit dieser jüdischen Tradition nichts anfangen konnten und eher ihre eigene Tradition hatten. Und da war Streit vorprogrammiert. Judenchristen, Heidenchristen, so nennt man die. Juden und Griechen wird auch manchmal gesagt. Dann waren da Menschen, die als Sklaven lebten und zum Glauben an Jesus gekommen sind. Und die trafen, wenn sie zum Gottesdienst gingen, ihre Besitzer. Also die Leute, die sie befehligten, die sie eventuell auch manchmal bestraften. Und nun saßen die zusammen in einer Gemeinde, Sklaven und Freie. Und den Korinthern hat dieses Konfliktpotenzial noch nicht gereicht. Die haben geguckt, ach, wir könnten uns noch mehr Schwierigkeiten machen. Und sie haben angefangen, sich zu vergleichen und sich gegenseitig, sich selbst aufzuwerten und die anderen abzuwerten. Und es gab einen Konfliktpunkt, einen Streitpunkt, wo das ihnen hervorragend gelungen ist. Das waren die sogenannten Geistesgaben. Also Gaben, Fähigkeiten, Phänomene, die der Heilige Geist in ihnen hervorrief. Es waren alles ziemlich besondere Sachen. Paulus schreibt darüber, denkt man, da staunt man. Und, aber manche davon, die wurden von den Leuten von der Gemeinde in Korinth als besonders, besonders angesehen. Und wenn man die hatte, wow, dann war man was. Ja, weil wenn Gott einem diese Gabe geschenkt hat, diese besonders besondere Gabe, dann musste er einen auch besonders lieb haben und dann hatte man auch eine besondere Stellung in der Gemeinde. Und natürlich gab es da Neid, gab es dann Streitigkeiten und das war alles irgendwie schwierig. Und Paulus schreibt im Korintherbrief und er versucht da irgendwie einen Weg zu finden und sie, ja eigentlich sie zurückzuholen auf den Jesusweg, auf einen Weg, den sie gemeinsam gehen können und nicht gegeneinander. Und einen Abschnitt dieser Klärung, dieses Versuches, den habe ich heute mitgebracht. Es ist ein recht bekannter Abschnitt und trotzdem, das ist ja bei bekannten Sachen, wenn man die vorliest oder so, oder wenn ich jetzt gleich sage, worum es geht, ah ja, super, 5:30, ich bin eh schon müde, gute Nacht, machen wir das Licht ein bisschen dunkler oder so. Nein, also ich hoffe, ihr hört heute was Neues. Lasst euch darauf ein, was Neues zu hören. Es ist der Abschnitt, wo Paulus etwas vergleicht mit dem Leib, mit einem Körper, der aus vielen Gliedern, aus vielen Teilen zusammengesetzt ist. Ein Leib, das aus vielen Gliedern. Und ich lese euch das einmal vor und hört da nochmal mit offenen Ohren hin und offenem Herzen. Paulus schreibt: Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn nun der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deshalb etwa nicht zum Leib? Und wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört es deshalb etwa nicht zum Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Gehör wäre, wo bliebe der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder eingesetzt, ein jedes von ihnen im Leib, so wie er gewollt hat. Wenn aber alle Glieder ein Glied wären, wo bliebe der Leib? Nun aber sind es viele Glieder, aber der Leib ist einer. Das Auge kann nicht sagen zur Hand, ich brauche dich nicht. Und wiederum das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Unzählige Andachten, Bibelarbeiten und Predigten wurden über diesen Textabschnitt schon gehalten. Und in der Regel geht es dann immer um das Zusammenspiel der Gaben. Ja, eigentlich vom Kontext her der Geistesgaben, also das, was Gottes Geist in uns an Gaben entfaltet. Da wir in unserer Prägung das manchmal gar nicht so extrem erleben, ist es dann meistens so in unserer Tradition eher so die natürlichen Fähigkeiten. Der eine kann das, der andere kann das, ihr seid musikalisch und andere können sich mit Technik aus. Und dann bringen alle das ein und dann ist es super. Ja, wenn alle ihr Teil einbringen, ihre Gabe, ihre Fähigkeit einbringen, keiner auf den anderen neidisch ist, jede Fähigkeit geschätzt wird, dann ist es dieser eine Leib. So soll es sein. Und das ist auch nicht verkehrt. Das ist tatsächlich etwas, was in diesem Text drinsteckt, weil das mit den Gaben direkt davor und dahinter erwähnt wird und dieser Zusammenhang besteht. Aber ich glaube, hier steckt noch viel mehr drin. Und das übersehen wir schnell, wenn wir nur auf die Gaben oder Fähigkeiten schauen. Es geht hier eigentlich um die Unterschiedlichkeit, die grundsätzliche Unterschiedlichkeit der Menschen, die zu einer Gemeinde gehören. Und es geht um ihre unterschiedliche Wertigkeit, die man ihnen zuschreibt, die andere ihnen zuschreiben. Es ist ganz spannend, mal zu schauen, wie leitet Paulus eigentlich diesen bekannten Abschnitt ein? Was ist der Auftakt dazu? Und ich möchte euch das einmal vorlesen. Also wir haben gerade den Text gehört und ich lese euch jetzt vor, was direkt davor steht. Okay, es ist ein bisschen hin und her gesprungen. Seid ihr noch bei mir? Ja? Okay, super. Denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht. Oder andersherum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genau so ist es bei Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Egal, ob wir Juden sind oder Griechen, Sklaven oder Freie, wir sind alle mit einem Geist getränkt. Vielleicht merkt ihr das. In der Einleitung, davor geht es um die Geistesgaben, danach geht es auch direkt wieder um die Geistesgaben, aber hier geht es ja auch noch um etwas Weiteres. Hier geht es um die Stellung des Einzelnen im Miteinander. Es geht darum, wie der eine auf den anderen schaut. Egal, ob wir Juden sind oder Griechen, Sklaven oder Freie. Es geht um Judenchristen und Heidenchristen, Juden und Griechen, die sich gegenseitig missgünstig betrachten. Es geht um Sklaven und Freie, die ganz unterschiedliche Lebenswirklichkeiten und Stellungen in der Gesellschaft haben. Paulus verwendet das Bild des Leibes, des Körpers, um klarzumachen, dass es dieses missgünstige Beäugen über die Gaben hinaus, dieses Oben und Unten, dieses Abwerten und Ausgrenzen in der Gemeinde so nicht geben soll. Und er macht das mit diesem Bild nicht zufällig. Also dieses Bild, wird gerne genommen, Familiengottesdienste, lass uns mal wieder ein Leib und viele Glieder und so. Das hat sich Paulus nicht überlegt. Das ist keine Idee von Paulus, sondern dieses Bild, das gab es bereits in der Gesellschaft, in der römischen Gesellschaft. Und dieses Bild wurde in der römischen Gesellschaft auch verwandt für die Gesellschaft. Ähnlich wie Paulus es ja auch tut, nämlich dass gesagt wurde, alles hängt zusammen, alles ist irgendwie abhängig voneinander. Aber das war nicht alles. Dieses Bild, wenn es in der römischen Gesellschaft, nicht bei Paulus, sondern wenn es allgemein verwendet wurde, dann hatte es auch eine Hierarchie, die da drin steckte. Es gab diesen Leib und es gab in diesem Leib Wertvolleres und weniger Wertvolleres, ein klares Oben und Unten. Normalerweise, wenn dieses Bild verwendet wurde, sagte man, der Kaiser, der ist das Haupt, der ist oben. Und dann gab es in Abstufungen, ging es immer weiter runter zu den weniger angesehenen Teilen des Körpers. Einige waren in der Gesellschaft angesehen, andere hatten die niederen Dienste zu erfüllen und waren weniger wertgeschätzt. Natürlich waren sie wichtig, das Ganze hing wie in einem Körper zusammen. Aber das hat nichts darüber gesagt, wie diese Menschen angesehen wurden. Oben war das Volk und unten das ersetzbare Fußvolk. Man hätte damals sagen können, es ist gut, dass es Sklaven gibt. Wir brauchen diese Billigstarbeiter, damit unser System funktioniert. Das heißt aber nicht, dass der einzelne Sklave wichtig war, dass ihm Achtung, Wertschätzung oder Ansehen entgegengebracht wurde. Sklaven waren wichtig für das System, sie waren wichtig in ihrer Funktion, aber sie waren unwichtig in ihrer Person. Sie waren ersetzbar. Bei Verschleiß gab es eben einen neuen. Paulus nimmt jetzt dieses Bild, was alle in Korinth kannten, was allgemein gängig war für ein Bild für die Gesellschaft und was diese hierarchische, dieses Denken drin hatte, er nimmt es und er dreht es. Er dreht es so, dass er sagt, jeder Einzelne ist wichtig und zwar in seiner Person. Niemand ist überflüssig, niemand steht über dem anderen. Alle sind auf der gleichen Ebene, von Kopf bis zum Fuß. Der Kopf kann nicht zu den Füßen sagen, ich brauche euch nicht. Und das finde ich, ich persönlich, total spannend. Paulus greift ein gängiges Bild auf und gibt ihm einen Twist, dreht es in seine Bedeutung und beschreibt eine ganz andere Kultur, einen ganz anderen Umgang, ein anderes Verständnis, ein anderes Miteinander, als die Leute bisher an dieser Stelle gedacht haben. Und Paulus möchte sicher gehen, dass er an dieser Stelle nicht missverstanden wird. Es ist ja so, wenn man ein Bild verwendet, das die Leute schon kennen, dann besteht die Gefahr, dass die Leute in ihren gewohnten Denkmustern weiterdenken. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der eine oder andere jetzt immer noch bei den Gaben des Geistes hängt und noch nicht so weit weitergegangen ist mit den Juden und den Griechen und so weiter. Weil man in den gewohnten Denkmustern einfach weiterdenkt. Paulus ist wichtig, dass den Leuten klar ist, nee, hier ist was Neues, ich zeige euch etwas Neues. Und darum spitzt er jetzt nochmal zu. Zu dem gängigen Bild gehörte, dass einige Teile des Leibes massiv abgewertet wurden. Es gab Redner, Philosophen, die insbesondere die Geschlechtsorgane als schmutzig, schäbig und potenziell oder tatsächlich böse bezeichnet haben. Diese negativen Körperteile hatten so wenig Ehre und Wert, dass man sie bekleiden musste, weil man sie verstecken wollte. Man schämte sich für sie und deswegen mussten sie verborgen werden. Niemand sollte sie sehen. Und ich kann mir das gut vorstellen. So bis hierhin ist bei dem Text noch nicht so viel deutlich, wo der Unterschied ist. Und dass die Leute, die das so gehört haben, sagten, ja, so ist es, genau, der eine Leib und so. Und dass sie aber in diesem alten Denken noch waren. Und dass sie dann sich auch vielleicht überlegt haben, na, jetzt bin ich doch mal gespannt, wer denn bei uns hier in der Gemeinde diese Körperteile sind, die man am liebsten verstecken soll. Die man am liebsten rausschmeißen könnte, die man nicht vermissen würde, die man vielleicht loswerden will, die einem peinlich sind. Und dann warten sie und dann lesen sie, wie Paulus weiterschreibt. Vielmehr sind die Glieder des Leibes, die uns schwächer erscheinen, die nötigsten. Und die uns weniger ehrbar erscheinen, die umkleiden wir mit besonderer Ehre. Und die wenig ansehlich sind, haben bei uns besonderes Ansehen. Denn was an uns ansehlich ist, bedarf dessen nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dem geringeren Glied höhere Ehre gegeben, auf dass im Leib keine Spaltung sei, sondern die Glieder einträchtig füreinander sorgen. Nochmal, das gängige Bild ist, die unehrenhaften Körperteile, das, auf die, wo man darauf verzichten kann, auch die Menschen, auf die man verzichten kann, im Bild gesprochen, werden mit der Kleidung versteckt, weil ihnen die Ehre fehlt. Paulus dreht das. Für ihn ist die Kleidung nicht Symbol des Versteckens, sondern der Ehrerbietung. Vielleicht dachte er, so sagt ein Ausleger, an den römischen Kaiser, der in besonderer Prunk gekleidet war, besondere Ehre. Der gedankliche Twist ist, was uns schwach und ehrlos erscheint, ist in Wahrheit besonders ehrenhaft und wichtig und wird von Gott geehrt. Gott hat den Leib zusammengefügt und dem geringeren Glied höhere Ehre gegeben. Jahre her. Aber ahnt ihr, was das in dieser Gemeinde ausgelöst hat, als das in der Gemeindeversammlung laut vorgelesen wurde? Da sitzen die Besitzer von Sklaven und hören auf einmal, dass ihre Sklaven, die für sie höchstens einen materiellen Wert haben, vor Gott besonders angesehen sind. Da sitzen die Sklaven, die Tag für Tag ihre eigene Wertlosigkeit erleben und hören, dass das in der Gemeinde Gottes anders ist, dass vor Gott etwas anderes gilt, dass sie besonders wichtig und von großer Ehre sind. Da sitzen Gruppen, die auf andere herabschauen, egal wer auf wen, sich missgünstig beäugen und bekommen gesagt, so soll es nicht sein. Und das alles mit einem Ziel, auf das im Leib keine Spaltung sei, sondern die Glieder einträchtig füreinander sorgen. Keine Spaltung in oben und unten. Keine Spaltung in richtig und falsch. Keine Spaltung in bestimmen und gehorchen. Keine Spaltung in Machtmissbrauch und Machtlosigkeit. Dieser Gedanke ist komplett neu, revolutionär und entspricht überhaupt nicht der Alltagswirklichkeit der Menschen, denen er hier gesagt ist. So eine Behauptung, die das gängige Bild von Gesellschaft, vom Miteinander auf den Kopf stellt und verändert, die kann man nicht einfach so raushauen, die muss man begründen. Und Paulus begründet das ganz am Anfang und ich habe es eben schon vorgelesen, ich lese es nochmal. Der Leib setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus. Das ist seine Begründung. Genauso ist es bei Christus, so ist es bei Jesus. Wisst ihr, wir nehmen dieses Bild von dem einen Leib und den vielen Gliedern ja gerne als ein Bild für Kirche oder ein Bild für Gemeinde. Ja, in der Gemeinde oder in der Gemeinschaft, da ist das so, jeder bringt so seine Sachen ein und so. Das sagt Paulus hier aber gar nicht. Paulus sagt nicht, genau so ist es in der Kirche oder in der Gemeinde, sondern er sagt, genau so ist es mit Christus. Es geht hier nicht einfach nur um die Zusammensetzung irgendeiner x-beliebigen Gruppe oder der Gesellschaft, sondern es geht um das neue Volk Gottes. Es geht um Christus, der durch den Christen und in der Welt sichtbar wird und der in ihnen lebt. Es geht um das, was Gott, vor Gott gilt und nicht, was vor Menschen gilt. Es geht hier um die Kultur des Himmels. Es geht um Christus selbst. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Egal, ob wir Juden sind oder Griechen, Sklaven oder Freie oder was auch immer man jetzt da einsetzen kann, wir sind alle mit einem Geist getränkt. Wir gehören alle zu dem einen Leib Christi. Das ist die Begründung, die Paulus hier gibt. Und in diesem Leib gilt etwas anderes als in der Welt um uns herum. Es gelten andere Maßstäbe, es gilt eine andere Kultur, es gilt die Kultur des Himmels. Liebe, Kennzeichen der Kultur des Himmels. Das ist die Überschrift für den Gottesdienst heute. Und tatsächlich, finde ich, wird diese Liebe, zu der Paulus in der Jahreslosung ja aufruft, genau hier sichtbar. Sie wird sichtbar in der Ehre, die Gott denen gibt, die von anderen ausgestoßen, ausgegrenzt und als wertlos angesehen werden. Und sie wird sichtbar in der Aufforderung, dass wir uns von dieser Ehre und von diesem Handeln Gottes anstecken lassen sollen, dass wir diese Liebe leben sollen. Soweit der Text. 2000 Jahre her. Und nun, ich gebe zu, das war jetzt auch ein bisschen viel so mit hin und her. Ich hoffe, ihr seid noch da. Ich glaube, die Botschaft bleibt dieselbe. Die Botschaft bleibt die gleiche. Niemand soll über dem anderen stehen. Niemand soll den anderen verurteilen, aburteilen oder geringschätzen, egal warum. So wie er denkt, wie er handelt, welche Überzeugungen er hat. Machtmissbrauch und Unterdrückung soll es bei euch nicht geben. Die am wenigst geachteten, die am wenigsten beachteten, die am unwichtigsten und geringsten eingeschätzten werden von Gott geehrt. Also bitte, gebt ihnen auch die Ehre. Die Botschaft ist die gleiche. Der Auftrag ist, die Kultur des Himmels im Hier und Jetzt zu leben. Und dieser Auftrag, der ist herausfordernd. Herausfordernd für die Gemeinde damals in Korinth, weil sie es eben nicht kannten. Und er ist herausfordernd für uns, weil es diese Kultur des Himmels ein Gegenentwurf ist zu dem, wie wir selber das Leben oft erleben und vielleicht auch selber gestalten. Aber stellt euch mal vor, wir üben das hier als Gemeinschaft miteinander ein. Stellt euch vor, wir machen wirklich konkrete Schritte in dieser Liebeskultur und leben sie miteinander. Ich glaube, das ist und das bleibt der Knackpunkt, der Dreh- und Angelpunkt, dass wir diese Vision vor Augen haben, dass die in uns lebendig wird, dass in uns so eine Sehnsucht wach wird und sagt, wie cool wäre das denn? Wie schön, wie stark wäre das, wenn wir so mit Menschen und miteinander umgehen? Was für eine Anziehungskraft hätte das? Was für eine Ausstrahlung hätte das über uns hinaus? Es würde ja nicht so unter uns bleiben, wenn wir hier einüben, auf diese Art und Weise in Respekt und Wertschätzung mit jedem Einzelnen umzugehen. Dann kann ich mir nicht vorstellen, wenn ich das hier eingeübt habe, dass ich dann zu meinem Nachbar gehe und sage, du dummer Hund und irgendwie, ja, das irgendwie funktioniert das nicht. Und das hat eine Ausstrahlungskraft. Gott hat andere Werte, andere Maßstäbe, als wir sie oft leben. Aber wir sind aufgefordert, jetzt schon diese Werte zu lernen und zu leben, damit durch uns etwas von dieser Kultur des Himmels auf die Erde kommt. Wie kann das denn bitte schön konkret gehen? Ich habe euch was mitgebracht. Einen kleinen Schritt, den ihr heute gehen könnt, wenn ihr möchtet. Eine kleine Aufgabe. Beim nächsten Lied gebe ich Körbchen rum und in diesen Körbchen sind Zettel. Und auf diesem Zettel könnt ihr etwas aufschreiben. Und zwar bitte ich euch, einmal aufzuschreiben, drei Personen aus der landeskirchlichen Gemeinschaft, die dir direkt einfallen. Also mir fallen sofort Anton, Udo und Martina ein. Euch auch? Nee, ich kenne die auch nicht, keine Ahnung. Extra Namen genommen, von denen ich denke, zumindest bei den ersten Namen kommen sie nicht vor. So, also die drei, die sind mir sofort eingefallen. Und dann überlegt mal weiter, wer fällt euch noch ein und noch ein und noch ein. Und dann schreibt mal die drei auf, die euch als letztes einfallen, die ihr vielleicht komplett aus dem Blick verloren habt, wo ihr gar nicht mehr wisst, dass die auch da sind. Und dann fragt euch mal zu diesen Menschen, was denke ich ehrlich über sie? Also nicht, was sollte ich richtigerweise über sie denken, sondern was denke ich wirklich über diese Menschen? Warum ist es gut, dass sie da sind? Das Geringste ist besonders nötig. Warum ist es nötig? Warum ist es gut, dass dieser Mensch hier dabei ist? Was schätze ich an diesen Menschen? Was ist das, was ja, wirklich wunderbar ist, wenn ich an diesen Menschen denke? Und dann kann es sein, dass dir nichts einfällt zu dem einen oder anderen. Und dann geh zu deinem Herrn und frag ihn, öffne du mir die Augen. Zeig mir, wie ich diesen Menschen neu sehen kann. Und ich gebe dir den Tipp, geh nicht nur zu deinem Herrn, sondern geh auch zu diesen Menschen. Nimm dir die Zeit, geh auf ihn zu. Such das Gespräch, auch wenn es dir vielleicht aus irgendwelchen Gründen schwerfällt. Aufeinander zugehen und ja, sich neu kennenlernen, sich lieben lernen, in dem Sinne, was Paulus hier schreibt. Ich erlebe das öfters, dass in Bibelgesprächskreisen oder Gruppen oder so Leute sagen, Mensch, oh, das mit der Nachfolge, das ist so irre schwierig, so irre kompliziert. Ich weiß gar nicht, was ich tun kann und wie es gehen kann. Und ach, ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist herausfordernd, ja, aber es ist nicht kompliziert. Das wäre ein konkreter Schritt, den du heute gehen kannst. Den biete ich dir an. Und vielleicht ist es nicht dein Schritt, dann ist es ja okay. Aber ich glaube, dass wir von dem, ach, was wäre alles schön, hin zu dem, es wird schön, dass wir da nur hinkommen, indem wir einfach einen Schritt gehen. Einen kleinen Schritt. Amen.